Die evangelische Kirche in Deutschland macht alle 10 Jahre eine Umfrage, bei der sie Fragen rund um das Thema Kirche, Glaube und Gesellschaft stellt. Und die letzte dieser Umfragen fand 2022 statt. Und da wurden über 5000 Menschen aus ganz Deutschland befragt, zum einen Mitglieder aus der evangelischen Kirche, aber auch Menschen aus der katholischen Kirche, Konfessionslose, Menschen anderer religiöse Gruppen und so weiter. Man könnte also sagen, hier wurde versucht, einmal quer durch die Gesellschaft zu fragen, wie Menschen es denn mit der Kirche handhaben. Und bei dieser Umfrage gab es jetzt verschiedene Aussagen und man konnte ankreuzen, ob man voll zustimmt, eher zustimmt, eher nicht zustimmt oder nicht zustimmt. Und eine Aussage, die dafür zur Verfügung stand, war: Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Etwa die Hälfte der Befragten aus der evangelischen und auch katholischen Kirche haben eher zugestimmt oder voll zugestimmt. Bei den Konfessionslosen war es nur etwa jeder Fünfte. Das heißt, viele Menschen in Deutschland glauben heute nicht mehr daran oder eher nicht mehr daran, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Und wie ist das bei dir und mir? Wir haben es vorhin schon laut gesagt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das klappt so gut, vielen Dank. Aber gilt das nur für Jesus Christus? Oder glauben wir wirklich, dass auch wir einmal auferweckt werden? Für eine Person aus der Bibel ist die Auferstehung der Toten ein ganz, ganz wesentliches Element des christlichen Glaubens. Und zwar so wesentlich, dass sie folgenden Satz formuliert: Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Was er damit meinen könnte und was er sonst noch so zum Thema zu sagen hat, das schauen wir uns in den nächsten Minuten gemeinsam an. Dafür lese ich uns aus 1. Korinther 15, die Verse 19 bis 28 nach der Basisbibel. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt, so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster wird Christus auferweckt. Danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott, dem Vater, seine Herrschaft. Zuvor wird jede andere Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht vernichtet. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Das bedeutet, alles ist ihm unterworfen. Eines ist jedoch offenkundig. Davon ist ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat, Gott. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn sich selbst unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Das geschieht, damit Gott alles umfasst und in allem gegenwärtig ist. Mit unserem Abschnitt befinden wir uns relativ am Ende des ersten Briefes, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und dieser Brief ist geprägt von Spannungen und Konflikten. Paulus geht dabei deshalb immer wieder auf Themen ein, die in der Gemeinde umstritten sind. Und so ein Konfliktthema ist jetzt eben auch die Auferstehung der Toten. Einige aus der Gemeinde sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Paulus hält aber dagegen. Die Auferstehung ist ein Kernelement des christlichen Glaubens. So lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 13 und 14, also ein bisschen vor unserem Predigtext. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat auch unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Doch braucht es wirklich eine Auferstehung der Toten? Reicht nicht der gute Jesus, der liebevoll war, gerecht und nah bei den Menschen? Paulus würde sagen, nein. Denn wenn Jesus nur gestorben ist, dann ist er einfach ein weiterer Toter in dieser Welt und ein Opfer schrecklicher Gewalt. Einer mehr unter vielen. Dann hätte der Tod am Ende ja doch das letzte Wort gehabt. Aber der Ostermorgen ruft uns laut zu, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Denn Ostern bedeutet, Gott ist ganz neu in diese Welt hineingebrochen. Mit seiner zum Leben auferweckenden Kraft, die stärker ist als alles, was wir kennen. Sogar stärker als der Tod. Dass das unsere Denkgrenzen sprengt, das haben wir eben schon in der Ostererzählung aus Markus gehört. Als die Frauen im leeren Grab stehen und erfahren, dass Jesus auferweckt wurde, bekommen sie erstmal richtig Angst und laufen davon. Und doch bleibt es nicht bei diesem einen Ereignis, das schon so grenzensprengend ist. Denn, und so lesen wir in unserem Predigttext, Christus ist als erstes auferweckt worden. Das ist aber kein für immer bestehender Einzelfall, sondern der Anfang wird was richtig Großem, nämlich der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Mitten in einer Welt, in der Menschen sterben, in der Dinge zerbrechen und wir an unsere Grenzen kommen, setzt Gott einen neuen Anfang. Und dieser Anfang verschiebt nicht nur alles in eine irgendwie entfernte Ewigkeit, so nach dem Motto, ach, wird schon alles irgendwann gut werden, sondern sie hat jetzt schon Auswirkungen auf unser Leben. Denn weil Christus auferstanden ist, gilt, nichts kann uns von Gott trennen. Was uns auch bewegt, Freude, Zweifel oder auch Wut, wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Und auch der Tod ist nicht das Ende unserer Geschichte, sondern wir laufen auf eine Zukunft hin, in der Gott alles in allem sein wird. So schreibt Paulus das in Vers 28. Und in dieser Zukunft wird Gottes Gegenwart so alles erfüllen, dass nichts mehr fehlt und es kein Tod und kein Leid, keine Tränen und kein Klagegeschrei geben wird. Denn hinter all dem steht, Gott liebt uns. Liebt uns so sehr, dass er uns nicht loslässt. Nicht in diesem Leben, nicht im Sterben und auch nicht darüber hinaus. Man könnte also sagen, Ostern ist der erste Riss im System des Todes. Und ich glaube, daher, sagt Paulus, blickt nicht nur für dieses Leben auf Jesus, sondern denkt Hoffnung noch viel größer. Nämlich als Vertrauen darauf, dass Jesus Sterben und Auferstehung ein neues Leben schenkt. Ein Leben, das uns einmal ganz neu lebendig machen wird. Das klingt bis hierher ja alles richtig gut und hoffnungsvoll. Oh, Happy Day haben wir gesungen. Aber passt das wirklich zu unserer erlebten Realität? Fühlt es sich nicht viel öfter so an, dass der Tod doch das letzte Wort hat? Denn das ist doch das, was wir erleben. Der Tod ist auch nach Ostern noch da. Er reißt Menschen aus dem Leben, er hinterlässt Lücken und macht uns Angst. Und auch unsere Kultur spiegelt das wider. Werbung verspricht uns ewige Jugend. Anti-Aging-Hautcremes, Fitness-Lifestyle. Alles, um uns möglichst weit weg vom Sterben fühlen zu lassen. Und ja, das ist absolut richtig, dass der Tod auch nach Ostern weiter auf dieser Welt präsent ist. Paulus leugnet das auch nicht in unserem Text. Denn da lesen wir, seit den ersten Menschen müssen wir alle sterben. Und der Tod ist der letzte Feind, der noch endgültig besiegt wird. Es braucht also für das endgültige Ende des Systems des Todes nicht nur einen Riss im System, sondern den Tag, an dem Gott diesem System endgültig ein Ende setzt. Darum finde ich es wichtig zu sagen, es ist in Ordnung, wenn wir selbst am Ostersonntag merken, der Tod macht uns noch immer Mühe. Ich habe mal ein Trauergespräch geführt, bei dem schnell deutlich wurde, hier hatte ein Mensch ein nicht immer einfaches, aber wirklich volles und dennoch gutes Leben. Und in der Art und Weise, wie die Person gehen durfte, hatte man den Eindruck, auch das war gut, soweit man sowas beurteilen kann. Und trotzdem war es ein trauriges Gespräch. Viele Tränen sind geflossen. Denn man spürte, da fehlt jetzt jemand. Auch wenn es ein langer, erfüllter Lebensweg war, wäre es trotzdem schöner, wenn die Person noch da wäre. Weil man viel lieber mit ihr als über sie sprechen möchte. Weil es schöner ist, ihren Namen zu sagen und darauf auch eine Reaktion zu bekommen. Dass dieses Hadern mit dem Tod auch aus christlicher Perspektive absolut dazugehören darf, bringt für mich ein evangelischer Pfarrer, Hochschuldozent und ehemaliger Krankenhausseelsorger namens Traugott Rosa fantastisch auf den Punkt. Er schreibt zu einem Artikel zu unserem Predigttext: Der christliche Glaube kann sich mit dem Tod nicht abfinden. Schon gar nicht muss man den Tod akzeptieren, weder den Jesu noch den eigenen, noch den eines geliebten Menschen. Gott will leben. Das Leben des Sohnes, das Leben des Menschen, das Leben der Schöpfung. An Jesus Christus hat er das aller Welt offenbart. Sich nicht mit dem Tod abfinden. Dieser Ausdruck eröffnet für mich einen ganz besonderen Raum vor Gott. Er macht groß, dass ich bei Gott alle Gefühle der Trauer ablegen darf. Wenn ich mich von anderen verabschieden muss, aber auch wenn ich selbst merke und meiner Sterblichkeit konfrontiert bin. Alles, was wund ist, alles Hadern, alles Offene darf vor Gott sein. Vor dem Gott, der am ersten Ostersonntag gezeigt hat, dass er leben will und dem Tod widerspricht. Und bei dem wir selbst im Schmerz nicht aus der Hand fallen. Vielleicht ist das eine der Stellen, wo auch zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können. Die Hoffnung darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird und zugleich das Hadern damit, dass er auf dieser Erde manchmal aber noch einen ziemlich harten Schlusspunkt setzt. Okay, schauen wir an dieser Stelle nochmal kurz zurück auf das, was wir bisher gehört haben. Der Ostermorgen sagt uns zu, dass uns nichts von Gott trennen kann. Und mit dem ersten Auferwecktwerden von Jesus Christus etwas Neues angefangen hat, das auch uns einmal eine ganz neue Lebendigkeit schenken wird. Und auch haben wir gehört, ich darf trotz dessen noch mit dem Tod und der Sterblichkeit hadern und ich muss das nicht fromm übergießen. Aber ist das alles, was wir von der Auferstehung her mit in unser Hier und Jetzt nehmen können? Gibt es da nicht noch mehr, das in unsere Gegenwart hineinscheinen kann? Vielleicht sogar auch mitten rein in das, was in unserem Leben manchmal ganz unfertig ist. Vielleicht hilft uns da ein Blick in die Musik, um dem ein Stück näher zu kommen. Ich will euch daher von Friedrich Schubert und seiner 8. Sinfonie erzählen. Friedrich Schubert war ein Komponist und Musiker, der Anfang des 19. Jahrhunderts in Wien gelebt hat. Und er wurde nur 31 Jahre alt, hatte immer wieder mit Geldknappheit zu kämpfen und hat es daher nicht geschafft, seine 8. Sinfonie fertig zu schreiben. Sie hat nur 2 Sätze, üblich waren 4 zu seiner Zeit. Sie hat daher den Namen die Unvollendete bekommen. Manchmal kann sich das Leben anfühlen wie eine unvollendete Sinfonie. Als ob man gern noch mehr gemacht und geleistet hätte, aber es einfach nicht geschafft hat. So kann es einem im Rückblick auf Lebensabschnitte gehen, aber manchmal reicht schon, wenn man am Wochenende auf die vergangene Woche zurückschaut. Hier hätte ich gern mehr auf der Arbeit geleistet. Hier hätte ich so gern noch die Freundin angerufen, bei der ich mich schon so lange nicht mehr gemeldet habe. Hier hätte ich gern anders mit meinem Partner oder meinen Kindern gesprochen. Und da kann das Gefühl aufkommen, es wird einfach nie genug sein. Ich werde immer hinter eigenen oder fremden Erwartungen und Ansprüchen zurückbleiben. Bei der unvollendeten Sinfonie von Schubert ist es jetzt so, dass sie trotz ihrer Unabgeschlossenheit eines der beliebtesten Stücke in der Klassik ist. Sie wird bis heute weltweit gespielt und sehr gerne angehört. Wohl kaum jemand sagt im Konzert, schade, dass da was fehlt, hätte man es auch direkt gleich lassen können. Sondern man sitzt da, hört zu und merkt, auch in der Art, wie sie da ist, als Fragment, ist sie sehr schön. Und vielleicht ist das eine Perspektive, die auch uns gut tun kann. Wir werden unser Leben nie komplett fertig komponiert kriegen. Es wird immer was offen bleiben, ganz egal, wie kurz oder lang ein Leben ist. Aber ich glaube, von der Auferstehung her dürfen wir darauf vertrauen, dass wir von Gott auch in aller Unvollkommenheit angenommen sind. Denn das Leben, das hier zu Ende geht, hat bei Gott eine Zukunft, in der auch das vollendet werden kann, was ich nicht geschafft habe. Denn das Leben, das hier zu Ende geht, hat bei Gott eine Zukunft, in der auch das vollendet werden kann, was ich nicht geschafft habe. Die letzte Fassung unseres Lebens schreibt nicht unsere Biografie, sondern Gott. Und er schreibt sie zum Leben hin. Und ich glaube, diese Perspektive hat viel Kraft, uns im Hier und Jetzt freier leben zu lassen. Denn wenn ich weiß, dass ich unvollendet bleiben darf und darin zutiefst angenommen bin, dann muss ich nicht bis zur absoluten Erschöpfung jeder Perfektion und Selbstoptimierung hinterherjagen und immer alle Aufgaben möglichst bestmöglich erfüllen. Dann darf ich Dinge ausprobieren und neue Fähigkeiten lernen, aber auch daran scheitern. Dann darf ich manchmal ganz viel schaffen und manchmal auch kaum bis nichts. Dann darf ich Beziehungen gestalten, darin wachsen und auch um Vergebung bitten, da wo es nicht geklappt hat. Dann darf ich unperfekt sein und manchmal auch Dinge loslassen. Wie auch Schuberts Unvollendete ist unser Leben in seiner Unperfektheit liebens-, lebens- und hörenswert. Liebe Gemeinde, am Ostermorgen kann man an verschiedenen Stellen stehen. Vielleicht bei der Freude, die darüber jubelt, dass Gottes Kraft zum Leben stärker ist als der Tod. Vielleicht aber auch beim Hadern, weil der Tod noch immer wehtut, Lücken hinterlässt und diese Hoffnung manchmal scheinbar gar nicht zu greifen ist. Vielleicht auch bei der leisen Ahnung, es ist in Ordnung, dass nicht alles fertig wird. Wo auch immer du gerade stehst, Gott ist mitten dabei, weil er ein lebendiger Gott ist. Einer, der alles gegeben hat, damit uns nichts mehr von ihm trennen kann. Nicht das, was war, nicht das, was ist, nicht das, was noch kommt. Und gerade darin wünsche ich mir und euch, dass es immer wieder Momente gibt, in denen wir spüren, dieser Gott, der hält uns und unsere Geschichte. Jetzt und über dieses Leben hinaus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.